Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich Eva de Lubomirs zu Gast. Eva hat einen Weg hinter sich, der von der rasenden Fernsehreporterin über schwere gesundheitliche Einschnitte hin zu einer tief erfüllenden, selbstbestimmten Unternehmerinnenreise führte. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie Körper und Seele uns klare Signale senden, was es braucht, um den eigenen Wert zu erkennen und warum Sichtbarkeit der Schlüssel zur Selbstverwirklichung und finanzieller Unabhängigkeit sein kann. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Folge, dein Janike. Eva, so schön, dass du heute meine Gästin bist und hier im Podcast deine Geschichte mit uns teilen wirst. Ich möchte mit dir einsteigen mit einer Frage, und zwar: Was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Erstmal guten Morgen. Hallo Janike. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Was bedeutet berufliche Erfüllung? Tatsächlich ist berufliche Erfüllung nicht getrennt von meiner privaten. Ich habe nämlich festgestellt, ich kann es gar nicht trennen. Weil wenn ich beruflich nicht erfüllt bin, wirkt sich das extremst auf mein Privatleben aus. Ich habe das lange Zeit versucht zu ignorieren und immer gesagt, also das ist ja völlig egal. Also wenn ich da jetzt privat stagniere und unglücklich bin und das nicht so läuft, dann hat das mit dem anderen nichts zu tun und umgekehrt. Und in Wahrheit hat das halt extremst viel miteinander zu tun. Und für mich bedeutet berufliche Erfüllung tatsächlich in erster Linie ein Einklang mit mir selbst, dass ich tue, was ich liebe, wofür mein Herz schlägt und worauf ich richtig Hunger habe. Also dieses so, I am hungry. Und wenn ich hungry bin und dann ja diesen Hunger ausleben darf, und das tue ich mit meinem Beruf tatsächlich jeden Tag, dann geht es mir persönlich in allen Bereichen gut. Und ja, das ist für mich eine wahre Erfüllung.
Sehr wichtiger Punkt, weil wir sind ja einmal nur ein Mensch und wir gehen als dieser Mensch zur Arbeit und wir gehen als dieser Mensch auch nach Hause in unsere Familie oder in unseren Freundeskreis. Und das sind einfach Sachen, die sich nicht so strikt trennen lassen, wie manche das gerne würden.
Ja, 100%. Und ich habe auch gemerkt, ich habe dann immer so versucht, das zu kompensieren, das nicht zu sehr irgendwie auch rauszulassen auf privater Ebene, ne, wenn es beruflich irgendwie stagniert ist. Aber tatsächlich hatte ich halt diese Phase, dass ich 3 Jahre, also stagnieren ist so ein gemeines Wort, weil eigentlich war es keine Stagnation, es war ein riesiger Wachstumsschub. Aber das habe ich erst im Nachhinein verstanden. Während ich in dieser Phase war, habe ich so gedacht, Mensch, also ich will jetzt endlich, dass das durch die Decke geht. Ich will jetzt hier endlich auch mein Geld verdienen mit dem, was ich liebe und tue. Und das hat aber gedauert. Und ich habe das sehr, sehr stark eben so als ein Frusttal empfunden. Also ich war wirklich sehr frustriert über sehr, sehr lange Zeit, obwohl ich eigentlich so ein positiver Mensch bin und sehr optimistisch bin, gab es wirklich dieses ganz, ganz tiefe berufliche Frusttal. Und aus heutiger Sicht weiß ich, das war der Wachstumssprung. Das war der Moment, in dem ich verstanden habe, ich will Unternehmerin sein, ich will ein eigenes Business, ich will skalieren, ich will wachsen, ich will groß sein und groß werden. Und das braucht eine innere Arbeit. Und diese innere Arbeit empfindet man eben oft als Stagnation oder Frust. Aber das ist es nicht.
Du redest jetzt schon von deinem Umstieg von der Selbstständigkeit ins Unternehmertum. Ich würde gerne noch einen Schritt früher mit dir anfangen, weil du ja angefangen hast in deinem Berufsleben als Fernsehreporterin. Und das klingt ja jetzt erstmal ziemlich glamourös und ja, auch nach einem erfüllenden Job. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, dass dieser Weg dich nicht mehr glücklich macht?
Das ist eine sehr tiefe Frage in meinem Fall. Also tatsächlich, ich hatte schon von Kindheit an diesen Wunsch, zum Fernsehen zu gehen. Also wirklich so diesen, ich will Carla Kolumna sein, Traum. Ich wollte auch immer zu RTL, das kann ich auch so offen sagen. Wenn man meinen Namen googelt, findet man mich auch direkt unter dem Sender. Es ist ja auch kein Geheimnis. Also von daher sage ich das jetzt hier auch gerne. Ich war 10 Jahre dort und es war mein absoluter Traumjob, augenscheinlich. Also ich wollte einfach dorthin, ich wollte Fernsehen machen, lernen, ich wollte am roten Teppich stehen, ich wollte Promis interviewen, ich wollte tatsächlich unbedingt zum Boulevard. Auch das ist sehr interessant, es gab keine andere Option für mich, ich wollte zum Boulevard Fernsehen und bin auch letztlich in meiner Traumredaktion bei Exklusiv gelandet. Aber was ich unterschätzt habe, ist, dass das eine ist, was mein Verstand will und das andere, was der Körper aushalten kann. Und tatsächlich hat mein Körper die Reißleine gezogen irgendwann. Und es war mein Körper, auch wenn das jetzt total komisch klingt, wenn du das jetzt so hörst, aber es war mein Körper, der mit 31 Jahren gesagt hat, nein, jetzt ist Schluss. Und das hat sich geäußert, weil ich mit 31 Jahren eine Chemotherapie machen musste. Und da wusste ich, okay, hier läuft etwas schief, also hier scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein, weil ich hätte noch fröhlich weiter vor mich hingearbeitet, 10 Stunden am Tag ohne jegliche Pause und immer weiter on fire und unter auch einem sehr hohen Druck tatsächlich. Also Fernsehbusiness, jeder, der beim Fernsehen war, ist oder kann es sich auch so vorstellen, um 18.30 Uhr ist die Sendung. Und wenn das Stück nicht fertig ist, dann, also es gibt kein Dann. Das Stück muss fertig sein. Und es ist ein Druck, also ein täglicher Druck. Und ich dachte, ich kann das ganz gut, damit umzugehen, aber anscheinend nicht, weil dieser Druck ja mich körperlich einfach so stark gefordert hat, dass ich daraufhin wusste, das ist nicht gut für mich. Das ist nicht gut. Und dann tatsächlich von einem auf den anderen Tag, binnen einem Telefonanruf kann man sagen, habe ich diese Karriere, diesen großen Wunsch, beim Fernsehen, ja, in Anführungsstrichen groß rauszukommen, ja, wie man das ja auch so dann erträumt, auch als Reporterin, dass man da gesehen wird und international unterwegs ist. Nicht, dass ich das nicht war. Also ich war international auch viel unterwegs und an vielen Teppichen, so wie ich das wollte. Aber die Karriere ist letztlich dann beendet worden von meinem Körper, von einem auf den anderen Tag.
Das heißt, innerlich hast du eigentlich nicht so sehr gespürt, dass was falsch läuft und hast es dann analysiert, als dein Körper krank wurde und hast dann überlegt, was könnte das mit mir zu tun haben oder was könnte das auch über meine Situation aussagen und hast es dann im Nachhinein reflektiert oder wusstest du es eigentlich schon vorher?
Oh, ich danke dir für diese Frage. Also das ist ja jetzt auch, das muss ich direkt dazu sagen, es ist ja auch jetzt 10 Jahre her und deswegen kann ich auch super entspannt darüber sprechen und konnte es eigentlich auch schon vorher. Also ich konnte schon immer sehr gut über diese Thematik sprechen, weil ich finde, dass wir zu wenig darüber sprechen. Um deine Frage zu beantworten, ich wusste schon irgendwo, dass das nicht gut ist. Also ich wusste schon, ich bin überlastet. Ich hatte im Schnitt auch mehrere Situationen, wo ich so Art Blackouts hatte. Also ich hatte gemerkt, dass mein Körper schon stark reagiert. Ich erinnere mich an Momente, auch schon in der Vergangenheit, wo ich Symptome hatte und tatsächlich habe ich auch so Tics entwickelt. Also das ist mir jetzt, wo du das gerade so fragst, ich habe so Stress-Tics entwickelt. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe immer, das klingt jetzt total weird, was ich jetzt erzähle, aber so war es wirklich, ich habe immer vor lauter Stress zum Beispiel meine Nägel abgepiddelt oder an meinen Wimpern gezubbelt, dass die Wimperntusche so abbröselt. Also ich hatte so Stress-Ticks und das tatsächlich waren ja auch Zeichen. Es ist ja auch ein Zeichen, wenn du so Ticks entwickelst, dass du diesen Stress nicht mehr richtig kompensieren kannst. Und was natürlich auch noch hinzukam, war, ich habe mir selber immer einen sehr, sehr großen Druck gemacht. Also einen sehr starken Perfektionismus, dass das Stück nicht nur fertig ist um 18.30 Uhr, also um 18 Uhr, weil du musst ja noch in die Vertonungskabine, sondern ich habe mir noch den Druck gemacht, es muss gut sein, es muss stark sein, es muss das Publikum aus dem Sofa hauen. Ja, also auch noch dieser innere Druck gepaart mit diesem Stress. Das zusammen ist ein gefährlicher Cocktail. Und ja, ich glaube, ich habe das schon gewusst, dass es nicht gut ist. Aber dass es so verheerend ist für meinen Körper, dass er da so extrem die Reißleine zieht, das war überraschend.
Du hast dann deine Fernsehkarriere von heute auf morgen losgelassen. Was würdest du sagen, war für dich das Schwierigste in diesem Loslassprozess?
Gar nichts. Gar nichts. Es ist total verrückt, das so zu sagen. Aber ich konnte das sofort annehmen. Ich weiß nicht, was das war. Ich konnte das wirklich sofort akzeptieren. Ich wusste, ohne meinen Körper kann ich hier auf der Erde nicht sein. Also ich wusste, ich muss einen guten Deal hier finden mit meinem Körper. weil wir leben ja nun mal in unserem Körper. Also auch wenn unser Verstand sagt, weitermachen, go, 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 da geht noch was. Wenn dein Körper nicht mitmacht, kannst du es nicht machen. This is the deal. Erst der Körper, dann der Rest. Sorge dich um deinen Körper. Du kennst ja diesen schönen Satz, ne? Also sorge dich um deinen Körper, dass es dein Tempel ist, in dem deine Seele gerne wohnt.
Und hast du nicht irgendwie gedacht, ja, dann machst du irgendwie weniger oder dann musst du dich anders organisieren? War all das kein Gedanke?
Also natürlich gab es schon diesen einen Moment, wo ich wusste, okay, krass, das wird die größte Veränderung meines Lebens. Und natürlich gab es auch diesen Moment, wo ich wusste, es wird nie wieder so sein wie vorher, weil ich wusste, ich kann das nicht mehr machen. Also ich hatte eine innere Weisheit, die mich sozusagen geleitet hat. Und diese innere Weisheit hat gesagt, dieser Weg ist hier zu Ende. Es wird einen neuen Weg geben. Ich weiß nicht, wie dieser Weg aussieht. Ich weiß nicht, wie und was ich tun werde. Ich weiß nur, dieser Weg ist hier zu Ende. Und ich bin dann tatsächlich direkt auf die Yogamatte. Also auch das ist ziemlich crazy. Ich wusste immer, ich brauche einen Ruhepol. Ich hatte ihn aber nicht gefunden, weil ich ja immer im Stress war. Ich hatte nicht verstanden, dass ich gerade im Stress diesen Ruhepol finden muss. Und bin dann aber auf die Yogamatte auch beruflich. Also ich habe mit der Chemotherapie eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, dann kurze Zeit später. Also du machst ja erst die Chemo, da habe ich gar nichts gemacht. Aber kurze Zeit später, also noch in der Bestrahlungszeit, habe ich meine Ausbildung angefangen. Und das klingt jetzt hier total viel und stressig, das war es überhaupt nicht. Es war eine fantastische, ruhige Ausbildung, die sehr tief ging, was diese ganzen spirituellen und ich sag mal tiefen Themen angeht. Und das wollte ich. Ich wollte da tief reingehen. Und genau deshalb war für mich der Sprung, also ich sag auch immer, ich habe den roten Teppich mit der Yogamatte getauscht. Und so war es wirklich.
Du hast ja nicht nur den roten Teppich gegen die Yogamatte getauscht, sondern auch die Schnelligkeit gegen die Langsamkeit. Gab es Momente, in denen du mit diesem neuen Tempo gehadert hast?
Ja, da erwischst du mich natürlich. Ja, das ist ein ganz anderes Leben dann. Also ich war wirklich die rasende Reporterin. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war wirklich immer unterwegs und immer in Action. Und dieser Job als Reporterin ist wirklich ein Knochenjob. Ja, also da ist, du funktionierst, du kommst in die Redaktion, du bekommst ein Thema, du setzt um. Natürlich ist das auch der Grund, warum ich heute so gut bin in vielen Dingen, die meinen Beruf betreffen. Da kommen wir ja später noch drauf zu sprechen. Natürlich profitiere ich davon, dass ich das Business so sehr gelernt habe, von der Pike auf. Ich habe ja auch Journalismus studiert. Und gerade in diesem ganzen Coaching-Markt merke ich, das kommt mir sehr zugute. Ich bin nicht einfach nur Coach, weil ich mich Coach nenne, sondern ich bin das, weil ich das 20 Jahre getan habe. Aber ja, ich musste die Langsamkeit lernen. Ich musste lernen, einen Schritt nach dem anderen. Ich musste lernen, auch mal innezuhalten, in der Meditation auch mal Stille zu ertragen, auch mal wirklich die Augen zu schließen und mal nichts zu wollen. Also das war wirklich mit die größte Herausforderung.
Was hat dir dabei geholfen?
Mein innerer Kompass und mein ganz, ganz starker Wunsch, Mama werden zu wollen. Ich hatte mit 31, als die Diagnose kam, den ganz großen Wunsch, Mama werden zu wollen. Und ich wusste, Chemotherapie ist nicht gerade die beste Phase, um in eine Schwangerschaft zu gehen. Und ich hatte leider ein sehr, sehr furchtbares Arztgespräch. Das erste Arztgespräch war so das schlimmste Gespräch meines Lebens. Und dieser Arzt sagte, das Kinderthema, das vergessen wir jetzt hier mal ganz schnell. Also wortwörtlich. Und in mir war klar, das ist seine Wahrheit. Das ist nicht meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, ich werde Mama. Und das war mein Antrieb. Ich wusste, ich muss meinen Körper und mich erstmal heilen. Ich wusste, ich muss zur Ruhe finden. Ich muss mich beruhigen. Ich muss mein Nervensystem regulieren und habe diese Chemozeit dafür genutzt, zur Ruhe zu kommen. Und tatsächlich ist die Story auch eine sehr, sehr schöne. Und es ist wirklich, also ich gehe auch damit auf die Bühne mit genau dieser Geschichte, nämlich, dass ich 10 Monate nach der letzten Chemo tatsächlich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte. Und entgegen aller ärztlicher Meinungen, aller ärztlicher Ratschläge, ich habe einfach nur auf meinen Körper gehört, weil ich wusste, wenn einer entscheiden kann, ob ich schwanger werde, dann ist das mein Körper.
Du hattest dann also dein Baby bekommen. Wie ging es für dich danach beruflich weiter?
Genau, ich habe dann Emilia bekommen und wusste in dem Moment, wenn ich das kann, also wenn ich für mich so einstehen kann, dann kann ich alles. Also das war wirklich so, wenn ich für mich so ein Vertrauen, so eine innere Überzeugung und ein Glauben an mich habe, dann ist es völlig egal, was in meinem Leben weiter passieren wird. Es wird für jedes Problem eine Lösung geben und für jede Herausforderung eine Türe, die sich in irgendeiner Form öffnen wird. Und auch wenn du mir die Frage gerade nicht stellst, woher diese innere Überzeugung kommt, merke ich gerade, dass ich das vielleicht noch ergänzen möchte, dass ich auch sehr, sehr mich mit mir auseinandergesetzt habe, auch gerade auf diesem spirituellen Weg und aber gleichzeitig auch eine starke Geschichte habe, auch von meinen Eltern, also ich bin im Grunde ein Einwanderungsmädchen, meine Eltern sind aus Polen hier hingekommen und sind auch so sehr, sehr starke Kämpfernaturen. Und ich mag das Wort Kampf eigentlich gar nicht. Ich mag auch nicht dieses, du musst dafür kämpfen und kämpfen. Also ich mag dieses Kämpfen nicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Das ist irgendwie auch in meinen Genen. Also dieses, ja, es geht, also dieses nach vorne denken, riskieren, mutig sein, an sich glauben. Das sind alles so Dinge, die sind irgendwie auch schon in mir drin. Auch das muss ich ehrlicherweise so dazu sagen. Und gleichzeitig habe ich das unterstützt, aber durch diesen spirituellen Weg. Und ja, also auf jeden Fall, ich bin dann erstmal beruflich beim Yoga geblieben. Also ich habe eine Yogaschule gegründet für Erwachsene und für Kinder. Und die habe ich lange geleitet, bis tatsächlich der Moment kam, ich lebe ja hier im Ahrtal, in der Nähe hier von Bonn, zwischen Bonn und Köln. Und das Ahrtal hatte ja vor 3 Jahren eine der größten Katastrophen in Europa, die Flutkatastrophe. Und mit dieser Flutkatastrophe, die übrigens parallel zu Corona, also es waren schon die Endzüge von Corona, kam diese Flutkatastrophe. Also im Grunde 2 Katastrophen aufeinander. Und wir hier im Ahrtal mittendrin. Und dann kam dieser Anruf von RTL. Und sie sagten, sie brauchen eine Reporterin. Schnell. Jetzt. Also sie brauchen Unterstützung bei der Recherche. Sie brauchen jemanden so. Und dann habe ich gedacht, okay. Oh my goodness. Irgendwie war meine innere Reporterin wieder so, weißt du, wie so angeknipst. Und ich habe gedacht so, okay, ja. Also wieder dieses Thema, manche Entscheidungen musst du sofort treffen. Jetzt treffen, nicht morgen, sondern jetzt. Jetzt ist die Flut. Jetzt brauchen sie Hilfe. Und dann ging das los, dass wir hier, unabhängig vom Fernsehen, Spenden gesammelt haben. Und ich wusste, ich kann hier viel bewegen, weil ich nun mal diese Reporterqualitäten in mir habe. Und dann haben wir es hier geschafft, mit einem großen Verein im Spendenshuttle 5 Millionen Euro fürs Ahrtal zu sammeln. Und das war auch ein Bestandteil eben dessen, dass wir einen Film gedreht haben mit der Kamera, mit der Drohne. Wir haben Interviews geführt und das Ganze ist dann daraus entstanden. Und da wusste ich in diesem Moment, ich will wieder vor die Kamera. Ich will wieder wirken. Ich will wieder, ja, dieses ganze Thema Sichtbarkeit, was ich ja so faszinierend finde, weil du weißt, so viele Bühnen wie jetzt gab's noch nie. Es gab noch nie so viele Bühnen, weil die ganzen Online-Bühnen auch mit dazu kommen. Und dann ist, ja, mein ganzes Leben wieder einmal so umgekrempelt worden. Und ich habe die Yogamatte dann beruflich wieder verlassen.
Kennst du schon meinen wöchentlichen Newsletter 3 Minuten für deine Karriere? Jeden Montag verschicke ich zum Start in die Woche einen Impuls, eine Fragestellung, die dich beruflich voranbringt. Lesbar in maximal 3 Minuten. Wenn du dich der Community von mittlerweile über 4000 Menschen anschließen möchtest, die sich jeden Montag in aller Kürze zum Start in die Woche mit dem Thema berufliche Erfüllung auseinandersetzen, dann melde dich sehr gerne an auf meiner Webseite unter janikestoer.com/newsletter. Den Link findest du auch noch einmal in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist und nächste Woche schon die erste Fragestellung für dich reflektierst. Jetzt geht's zurück zur Folge. Viel Freude dabei, dein Janike. Und da sind wir jetzt wieder bei dem, was du am Anfang erwähnt hattest, dass du ja irgendwann auch gemerkt hattest, du willst mehr. Also ich glaube, das sind so parallele Entwicklungen, die es bei dir gab, ne? Dass du das Gefühl hattest, du willst mehr, auch aus diesem einen Ereignis heraus resultierend, und wolltest den Sprung auch ins Unternehmertum machen. Wie sah das konkret bei dir aus?
Ganz genau. Und es ist auch schön, dass du das nochmal sagst mit dem Sprung ins Unternehmertum, weil auch da gibt es, glaube ich, manchmal so Missverständnisse, dass man denkt, man ist direkt Unternehmerin, wenn man selbstständig ist. Tatsächlich, ich glaube, das darf man auch so sagen, das ist wirklich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn ich selbstständig bin, und das war ich am Anfang, also ich habe mich als Coach selbstständig gemacht und habe Frauen erstmal auch unterstützt, so ein bisschen in Richtung Life-Coaching. Also ich habe in mehreren Bereichen unterstützt, ich habe sogar Frauen unterstützt beim Thema Kinderwunsch. Aber durch diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, dass ich wieder vor der Kamera gelandet bin und gemerkt habe, wow, was für einen Impact kann man eigentlich haben, wenn man wieder sichtbar ist? Also was kann man da bewegen? Das ist jetzt hier nur ein Beispiel mit den 5 Millionen Euro bei der Flut. Aber das ist nur gekommen, weil wir sichtbar geworden sind. Weil wir hier das Ahrtal rausgebracht haben. Weil wir hier unterstützt haben und Hilfe gesucht haben. Was kann das alles mit sich bringen, wenn ich es schaffe, mich selber wieder sozusagen zu zeigen? Und das Ganze habe ich dann adaptiert. Und tatsächlich aus dieser Coaching-Selbstständigkeit kam dann der Wunsch der Speaker-Akademie. Ich habe dann gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Frauen da draußen, die haben fantastische Businesse, fantastische Unternehmen. Die haben eine wahnsinnige Weisheit und eine Kompetenz in sich. Aber sie sind noch nicht in ihrer Sichtbarkeit. Sie sind noch nicht auf der Bühne. Und dann bin ich ins Speaking reingekommen und bin auf die Bühnen gegangen und habe mich als Keynote-Speakerin etabliert. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Keynote-Speaking, das ist übrigens nochmal eine ganz andere Geschichte, als in die Kamera zu sprechen, aber trotzdem ist es auch eine Bühne. Und ich habe gemerkt, eine starke Unternehmerin ist nicht unbedingt eine starke Speakerin. Das heißt, Speaking kann man lernen. So wie ich damals beim Fernsehen das Handwerk einer Reporterin gelernt habe, so kann man auch das Speaking lernen, egal auf welcher Bühne auch immer. Und das habe ich dann in meinen Beruf komplett wie so transformiert umgewandelt, weil es ist einfach das Handwerk eines Journalisten in Wahrheit. Ja, es ist eine journalistische Tätigkeit. Sprechen, in Worte fassen, auf den Punkt reden, fokussiert sein, Präsenz zeigen, den Raum einnehmen, das Publikum begeistern, dein Gegenüber verbinden zu dir, also sich miteinander zu verbinden. Das sind alles journalistische Fähigkeiten, weil dahinter steckt Storytelling. Und wenn ich eins konnte damals, dann war es Storytelling, oder auch immer noch ist das meine größte Leidenschaft. Ich bin eine Storyteller. Und das gebe ich an meine Frauen weiter. Und daraus ist dann die Speaker-Akademie entstanden und damit auch mein Unternehmen.
Du hast gesagt, dass sich damals alles in deinem Leben verändert hat, beruflich, finanziell und privat. Was war für dich die größte Herausforderung in dieser Veränderung?
Also tatsächlich ist das auch eine Frage, da versuche ich jetzt knackig drauf zu antworten, weil ich glaube, da könnte ich jetzt auch ganz, ganz, ganz lange drüber erzählen. Es ist nämlich genau wie du sagst, es sind alle Bereiche in Wahrheit oft betroffen. Wir sind eins. Ja, also das auch immer wieder zu sagen, wir sind eins. Du kannst dich eigentlich nicht in mehrere Personen trennen und dann sagen, ich bin das da und das da, sondern du bist eins. Und ich habe gemerkt, dass das Thema Kinderwunsch an erster Stelle ja stand in meinem Leben. Und jetzt habe ich auch mittlerweile ein zweites Kind. Also Anton ist mittlerweile auch schon 5. Also Emilia und Anton sind zwei ganz, ganz wundervolle Kinder. Und ich bin in erster Linie tatsächlich Mama. Aber dann, und das sage ich auch ganz ehrlich, ist dieser Hunger immer wieder gekommen. Der Hunger nach meinem Wirken. Der Hunger, mich zu verwirklichen. Tatsächlich. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich auch diese Pyramide. Da steht ja oben bei den 5 Bedürfnissen die Bedürfnispyramide. Ganz oben steht die Selbstverwirklichung. Und ich erlebe auch oft Mütter, die sich das nicht erlauben, sich selber zu verwirklichen, weil sie dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie ja auch Kinder haben. Aber für mich ist es kein Entweder-Oder. Für mich ist es ein Und. Und gleichzeitig hat das auch bei uns im Privaten viele Folgen gehabt. Also zum Beispiel haben mein Mann und ich uns auch vor einem Jahr getrennt. Das hatte aber nicht nur was Berufliches. Das hatte auch viele, viele, viele andere Gründe. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Aber es war alles, floss miteinander zusammen. Also ich wusste irgendwann, was brauche ich oder was brauchen wir, damit es uns allen gut geht. Und dann deckst du natürlich auch Themen auf und auch Themen, die im ersten Moment vielleicht wehtun, aber im zweiten Moment ein wichtiger Schritt sind. Und ich habe gemerkt, dass unsere Partnerschaft oder unsere Ehe an einem Punkt war, wo es klar war, wir sind ein Team, wir sind Eltern, aber wir sind kein Liebespaar. Und als Paar haben wir uns dann getrennt, aber wir sind, wie gesagt, gut miteinander. Ja, also wir sind weiterhin Eltern, wir sind weiterhin Familie, wir werden für immer Eltern bleiben. Ja, aber auch das zu verstehen, was kann ich loslassen, was muss ich sogar loslassen, um bei mir zu sein, um mir selber auch, man sagt ja immer so, mir selber treu zu sein, das ist immer so ein großer Satz, aber was heißt das denn? Das heißt, dass ich ehrlich bin. Und ich habe mich immer gefragt, lebe ich meine Wahrheit? Also bin ich wahr? Bin ich wahrhaftig? Bin ich wirklich wahrhaftig? Und das war ich gar nicht. Also musste ich eine Veränderung durchleben. Und jetzt kann ich sagen, ich bin wahrhaftig.
Das klingt wirklich nach einer großen Transformation. Was hat dir in dieser Zeit Halt gegeben?
Das Wissen, also mir hat Halt gegeben, dass ich wusste, wenn es mir gut geht, wenn ich erfüllt bin, kann ich das auch an meine Familie geben. Und ich habe erstmal wirklich geguckt, ich muss für mich sorgen. Ich muss wirklich gut für mich sorgen, gesundheitlich, aber auch beruflich. Ich habe letztens so einen schönen Satz gehört. Den hat meine Freundin zu mir gesagt, Melanie. Sie sagte, du musst das tun, was du tust, Eva, weil es ist deine Identität. Und wenn du nicht identisch bist, wenn du nicht deine Identität lebst, bist du sehr, sehr unglücklich. Und das war wirklich so. Ich habe gemerkt, das ist Teil meiner Identität. Ich brauche das. Ich liebe das. Das bin ich. Und dementsprechend, seitdem ich das tue, was ich tue, bin ich eine ganz andere, zum Beispiel auch Mutter. Also ich bin eine viel erfülltere Mutter, weil ich ja ganz anders energetisch auch bin. Ich bin ja glücklich aufgeladen. Ich kann meinen Kindern eine ganz andere Energie geben, als wenn ich in einem Frusttal bin. Und auch meiner Partnerschaft gegenüber. Wir sind ja immer noch Partner. Also, selbst wenn wir kein Liebespaar sind, sind wir Partner. Und ich bin ja auch meinem Mann ganz anders gegenüber, wenn ich selber erfüllt bin. Und wenn ich das nicht bin, dann wirkt sich das, wie wir auch am Eingang unseres Gesprächs schon besprochen haben, sehr, sehr negativ und kontraproduktiv auf meine gesamte Familie aus.
Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der Abschnitt, in dem du jetzt gerade beruflich bist, von den Abschnitten, die du davor erlebt hast?
Tolle Frage. Es ist wie ein anderes Leben. Ich muss echt sagen, es gibt eine Eva vor meinem Unternehmen und eine Eva nach meinem Unternehmen. Ich habe mich wie eine Raupe wirklich in einen Schmetterling verwandelt. Und es ist wirklich so eine große Frage und ich danke dir dafür, weil es mir gerade auch zeigt, was es auch alles mit sich gebracht hat. Also einmal natürlich das Private, da auch ehrlich zu sein zu mir, zu uns und zu sagen, es passt nicht. Lass uns in Liebe trennen, das ist der bessere Weg für uns, lass uns da ehrlich sein und beruflich auch zum Beispiel für meinen Wert einzustehen. Mich nicht mehr unter meinem Wert zu verkaufen. Ich erlebe das Geldthema als den größten Schmerzpunkt gerade von uns Frauen. Die meisten Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, sagen, ich will Geld verdienen. Ich will endlich Geld verdienen. Und da ist auch, das bilden wir uns nicht ein. Das ist ein kollektives Thema. Ich weiß nicht, was das ist in uns. Aber wir haben alle eine Kleinhalteritis in uns. Eine Art Kleinhalten, sich nicht zu trauen, den Wert zu nehmen, den ein Coaching oder auch etwas anderes, was du beruflich tust, hat. Das heißt, ich habe für mich in dieser wirklichen Transformation auch meinen eigenen Wert gefunden. Ich kann von meinem Business heute leben. Ich habe Angestellte. Aber das war wirklich ein Riesenweg. Ein Riesenweg. Und das kann dir auch keiner nehmen. Da musst du selber durchgehen. Du musst dich häuten. Du musst die Schichten ablegen. Und das ist ein krasser Job. Und viele sind, glaube ich, nicht bereit dafür, durch diesen Schmerz durchzugehen. Es tut richtig weh. Also ich habe 3 Jahre wirklich eine taffe Zeit hinter mir gehabt. Wirklich. In jedem Bereich. Sehr viel Verzweiflung. Sehr viel Frust. Und immer wieder aufzustehen und in Bewegung zu kommen. Immer wieder zu sagen, ich glaube daran. Ich will das. Ich weiß, ich bin gut. Und ich weiß, das Geld wird folgen. Aber du musst dich auch dafür öffnen. Wenn du immer kostenlos alles anbietest und immer nur im People-Pleasing bist, passiert gar nichts.
Wie erlebst du die Veränderungsprozesse der Frauen, die du begleitest?
Sehr ähnlich. Sehr ähnlich. Meistens sind es Frauen, die sehr hochqualifiziert sind, die sehr wohl wissen, was sie wollen, die aber sich auch nicht trauen, gewisse Dinge zu sagen, gewisse Dinge auch einfach auf die Bühne zu bringen, weil sie sich noch zurückhalten, weil man hat ja auch Angst vor Ablehnung. Das ist ja auch in uns drin. Das ist ja wie so eine Todesangst. Wenn du abgelehnt wirst, dann stirbst du. Du stirbst natürlich nicht, aber es fühlt sich so an. Und dann zu sehen, wie sie, wenn sie auf die Bühne gehen und eine Keynote halten, wenn sie sich erheben, du weißt ja, die Bühne erhebt dich, ja, sie bringt dich wirklich ins Licht. Im wahrsten Sinne des Wortes stehst du auf dem Podest und wirst beleuchtet. Das macht was mit dir. Das macht Selbstbewusstsein. Das macht Selbstbewusstsein. Und was macht Selbstbewusstsein? Selbstwert. Und was macht Selbstwert? Geldwert. Da passiert der Change. Da passiert im Kopf etwas. Plötzlich merkst du, geil, ich kann das. Ich hab's gemacht. Es war vielleicht nicht perfekt, aber ich hab's gemacht. Und das bringt eine Veränderung auch beruflich. Viele Frauen sagen mir, dass sie nach dieser Erfahrung mit der Bühne ganz anders in ihrem Beruf sich zeigen und dadurch auch ganz andere Preise abrufen können. Du brauchst eine Glaubwürdigkeit. Auch ein schöner Satz, Energie lügt nie. Menschen spüren das. Menschen spüren, wenn du total unsicher bist. Wenn du sagst, also ich möchte 5.000 Euro. Nee, Menschen spüren das. Du musst deinen Preis selbstbewusst sagen, aber auch, weil du an ihn glaubst und weil er auch diesen Preis, also das ist ja dann auch der Preis. Also du musst, das weißt du, da sind so viele Faktoren mit drinnen. Aber in allererster Linie die innere Sicherheit. Und die kommt über dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert. Und der kommt über die Bühne. Das kann ich zu 100% so unterschreiben.
Eva, was wünschst du dir für deine Zukunft?
Ich wünsche mir, eine Mutter zu sein, die im Moment ist, die ganz präsent ist. Und ich wünsche mir, mit meiner Arbeit Millionen von Frauen zu erreichen und sie zu ermutigen, auf die Bühne ihres Lebens zu gehen und ihre Stimme zu erheben und in eine Win-Win-Situation zu kommen, nämlich selbst zu wachsen und andere groß zu machen.
Eva, ich danke dir, dass du heute bei mir zu Gast warst. Viel Erfolg, alles Gute, dass es genauso kommt, wie du es dir vorstellst.
Danke, ich danke dir, Jenny. Alles Liebe.
Das war das inspirierende Gespräch mit Eva de Lubomirz, eine Geschichte voller Mut, Neuanfang und Transformation. Ich hoffe, du hast genauso viele Impulse mitgenommen wie ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit Menschen, die diese Motivation auch gebrauchen können. Ich freue mich, dass du heute bis hierhin wieder dabei warst und wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche. Dein Janike.